Naja, als Soziologe würde ich ganz klassisch sagen, Pornografie ist alles, was andere als Pornografie beobachten. Das ist die einfachste Antwort und gleichzeitig die komplizierteste. Die Frage ist, man muss Pornografie, glaube ich, unterscheiden. Einerseits als eine Genrebezeichnung, die ich füllen würde mit, es sind mediale Sexualitätsdarstellungen für abwesende andere, also für Leute, die gerade nicht anwesend sind, für Leute, die sozusagen ein Publikum ist, was diejenigen, die es produzieren, nicht kennen. Also nicht ich nehme für jemanden bestimmt etwas auf, sondern ich nehme etwas auf und verkaufe es am Massenmarkt. Im Alltag ist natürlich ein Pornografiebegriff obwohl der eher moralisch aufgeladen ist. Im Sinne, was ich erotisch finde, ist Erotik und was die anderen, was ich nicht erotisch finde, aber andere sind, dann ist es Pornografie. Also es ist gewissermaßen so eine Doppelung zwischen einem wissenschaftlich füllbaren Begriff und einem moralischen Kampfbegriff. Das gilt auch, weil, was Sie erwähnt haben, Pornifizierung oder Pornografisierung der Gesellschaft oder des Alltags, was ich als Begriffe sehr unglücklich finde und inzwischen auch verbrannt finde, weil da wird so viel reingepackt an moralischen Vorstellungen, dass es kein Begriff mehr ist, sondern eher so ein Schwamm, mit dem man sozusagen eine Art Unbehagen an der Gesellschaft ausdrücken kann. Wobei das auch inhaltlich nicht wirklich zutreffend ist, weil wenn Sie durch Ihren Alltag gehen, klar, natürlich sehen Sie in Medien Sachen, die sexuell offen sind, die möglicherweise auch pornografisch sind, aber Sie sehen im Alltag viel, viel andere Dinge, die mit Pornografie überhaupt nichts zu tun haben. Genauso, wenn Sie das beziehen auf Pornografisierung von Gesellschaft, dann werden Ihnen ganz schnell sehr viele Bereiche auffallen, in denen Pornografie keine Rolle spielt oder zumindest nicht von Pornografie infiziert ist. Denken Sie an Wissenschaft, Wirtschaft, Religion, Sport etc. Also ich finde, man muss als erstes aufpassen, dass man die Begriffe präzise benennen kann, was ist damit gemeint. Schließlich, um das vielleicht abzuschließen, würde ich sagen, Pornografie oder Einfluss von Pornografie auf Gesellschaft wird meines Erachtens nach maßlos überschätzt.
Aha, okay. Also wir kommen gleich nochmal auf die Rolle der Pornografie in der Gesellschaft zu sprechen, weil ja auch Ihr Buchtitel so in diese Richtung geht. Vorher wollte ich noch fragen, woran liegt das denn, dass diese Debatte über Pornografie so stark emotionalisiert und moralisierend geführt wird?
Also ich würde teilweise sehen, das ist ein Effekt der Massenmedien. Also Massenmedien müssen ja Neuigkeiten produzieren. Und Neuigkeiten und Aufmerksamkeit, wenn Aufmerksamkeit die Währung ist, also für die Massenmedien relevant ist, dann brauchen sie natürlich Themen, die Abweichung produzieren. Also wenn Sie zum Beispiel solche Berichte lesen wie, gestern wurde kein Briefträger von einem Hund gebissen, das liest keiner. Wenn Sie sagen, ein Briefträger wurde von einem Hund zerfleischt, also eine Abweichung produzieren, schafft es Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Abweichungen produzieren in moralischer Hinsicht, also Briefträger wurde beim Pornohefte-Austragen von Schäferhund zerfleischt, dann ist das eine Sensationsnachricht. Also kurz gesagt, die Logik der Massenmedien spielt bei dem Diskurs über Pornografie eine riesige Rolle, und zwar nicht nur bei Produktion von Pornografie, sondern dem Diskurs über Pornografie, weil wir da Aufmerksamkeit generieren können und gleichzeitig eine moralische Abweichung haben. Nach dem Motto, XY schaut Porno, die Jugend schaut so viel Porno, die Nachbarn produzieren sogar Porno. Also insofern diese Aufregungsqualität ist das dann auch ein massenmediales Artefakt.
In Ihrem Buch, oder ich habe Ihr Buch, wie gesagt, nicht gelesen, nur die Rezensionen darüber, bin aber als allererstes über den Titel gestolpert, die Pornografie der Gesellschaft. Nicht die Pornografie in der Gesellschaft, sondern die Pornografie der Gesellschaft. Das klingt für mich irgendwie nach so einer exklusiven oder konkreten Rolle, die Pornografie darin einnimmt. Und das haben Sie ja jetzt auch schon angeschnitten. Deswegen meine Frage dazu, warum ist der Titel so gewählt? Und in Anknüpfung daran auch, welche Rollen spielt denn die Pornografie?
Die Titelwahl ist eine Doppelung. Der spielt einerseits auf die Bücher von Niklas Luhmann, also der zentrale deutsche Soziologe des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Seine Bücher sind die Politik der Gesellschaft, die Region der Gesellschaft und so weiter. Und spielt da so Funktionssysteme durch. Für mich ist das Interessante der Gesellschaft, weil Pornografie einerseits ein gesellschaftliches Produkt ist, und zwar sozusagen jede Gesellschaft hätte sozusagen ihre passende Pornografie. Und zum Zweiten ist es eben genau die Rolle von Pornografie. Ich glaube, dass die Grundthese oder eine Grundthese des Buches ist, dass Pornografie, dass sich in der Pornografie die heutige Sexualität reflektiert. Und zwar nicht im Sinne, was in Pornografie ist, wird eins zu eins im Alltagsleben durchgespielt, sondern was sich in Pornografie auch zeigt, was auch im Alltag um sich greift, ist eine Ausdifferenzierung des Sexuellen. Also eine Pluralisierung, eine Vervielfältigung von Sexualität, und zwar sichtbare Sexualität. Also wir haben inzwischen ja so einen Wandel, da spielt Pornografie auch durchaus eine Rolle, dass es nicht mehr die eine Sexualität gibt, die normativ verbindlich ist. Also heterosexueller Vaginalverkehr ist sozusagen der Goldstandard gewesen, oder hat man sich so vorgestellt. Und heute splittet sich gewissermaßen auf, dass wir sozusagen eine Vielfalt von Sexualitäten haben in Realität, aber dass sich auch in der Pornografie widerspiegelt. Und die Pornografie gleichzeitig die Rolle spielt, diese Sexualitäten einerseits abzubilden, andererseits aber auch eine Art Reflexionsmedium produziert. Nämlich in Pornografie reflektiert sich nicht nur die Vielfalt der Sexualitäten, sondern zum Beispiel auch so die Fragen, was ist begehrenswert? Also welche Sexualitäten sind okay, welche sind erregend? Und auch diese Erfahrung, möglicherweise eine Erfahrung im Empowerment, dass man feststellt, hui, das, was ich begehre, ich bin gar nicht der Einzige, sondern es gibt ganze Communities, genau das gleiche Begehren. Also eine Art Selbstverständigung über Sexualität qua Pornografie.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte bei meiner Recherche eigentlich einen anderen Eindruck, weil für mich haben sich immer oft, und das liegt vermutlich auch an diesem an dieser extrem geführten Debatte darüber, aber für mich haben sich immer oft so zwei Gräben aufgetan. Also auf der einen Seite die Pornografie als das, was Sie gerade beschrieben haben, also irgendwie so eine Vielseitigkeit, die da wiedergespiegelt wird, in eine Sexualität, die es vielleicht noch ein bisschen nötig hat, sich zu emanzipieren, aber dann irgendwie eine gesellschaftliche wichtige Rolle und auch vielleicht sogar positiv konnotierte Rolle einnehmen kann. Und auf der anderen Seite so diese Debatte über die Mainstream-Pornografie, die alles andere ist als emanzipiert, sondern sehr viel mehr so Rollen stigmatisiert, ganz klassische Geschlechterverhältnisse aufbaut, Gewalt reproduziert. Das ist mir eher aufgefallen. Und ich habe mich auch gefragt, und da würde ich jetzt auch Sie direkt ansprechen, Frau Siemer, wo grenzt sich das denn ab? Also was ist denn Mainstream, was ist denn alternativ? Gibt es denn ein Gütesiegel für alternative Pornos?
Ja, also ich finde diese Unterscheidung ein bisschen schwierig. Zum einen würde ich sagen, dass alternative Pornografie sich natürlich dadurch von der Mainstream-Pornografie abgrenzt, dass sie eben eine Alternative ist. Also der Name besagt schon, was sie ist oder was sie macht. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Formen. Und eine Definition gibt es nicht so wirklich. Also es gibt natürlich Gütekriterien. Und da gibt es auch einige von, also das sind zum Beispiel realistischere Darstellungen von Sexualität, eine größere Diversität oder eine größere Vielfalt in Bezug auf viele Dinge, wie zum Beispiel Körper, Alter, Geschlecht, Schönheitsideale, Behaarung, Ethnien, also ein ganz großes Spektrum. Dann gibt es aber außerdem auch noch Aspekte wie zum Beispiel Verhütung, also dass auch Verhütung thematisiert wird oder dass die Darsteller während der Produktion und auch während der sexuellen Interaktion zum Beispiel miteinander reden dürfen und dass man auch lachen darf und dass es halt nicht alles so nur nach Drehbuch abläuft.
Sie sagten jetzt auch schon, dass Sie mit dieser Trennung Mainstream und Alternativ nicht ganz so einhergehen können oder das nicht ganz so sehen. Warum nicht?
Doch, also ich sehe schon so, dass es da eine Trennung gibt, das definitiv, aber es ist nicht immer ganz trennbar. Weil man natürlich auch manche von diesen Aspekten erfüllen kann, andere währenddessen aber nicht. Und dann ist die Frage, wo zieht man die Linie? Also was ist jetzt alternativ und was ist noch Mainstream?
Das habe ich mich auch gefragt, vor allem weil ich mich auch gefragt habe, wie sich diese feministische Bewegung positioniert zum Mainstream oder wie die sich selber betrachten als eine Ergänzung, als eine ersetzende Alternative oder eher als Nischenphänomen. Wie geht das ineinander oder sind da die Trennungslinien so unscharf, dass man das eigentlich noch gar nicht so differenzieren kann?
Ich würde sagen, dass man das vielleicht auch nicht verallgemeinern kann und dass manche das so sehen und manche so. Das, was ich jetzt zum Beispiel für meine Masterarbeit rausgefunden habe, war eher so die Auffassung, dass man ja eher so, es ist eher eine Nische und ja, vielleicht eher eine Ergänzung. Also man will die Mainstream-Pornografie nicht ersetzen oder vielleicht möchte man das auf Dauer schon. Aber aktuell ist eindeutig, dass das nicht möglich ist, dass man die Mainstream-Pornografie ablöst. Genau, dann möchte man die ersetzen und möchte, wie der Name schon sagt, Alternativen bieten für Menschen, die sich nicht so wiederfinden in der Mainstream-Pornografie.
Ich würde vielleicht noch einen Punkt ergänzen wollen. Nämlich, einerseits sollte man sich klar machen, auch der Mainstream ist wesentlich vielfältiger geworden, als er mal war. Zweite ist, dass die Alternative braucht natürlich auch den Mainstream, gegen den sie sich abgrenzen kann.
Ja.
Und es gibt möglicherweise auch so eine gewisse Verschwimmung, einerseits diese Sache Nischenprodukt, auf der anderen Seite aber auch Alternativpornografie funktioniert natürlich nur, wenn sie sexuell erregt. Und ich vermute, was funktioniert in Alternativpornografie, wird die Mainstream-Pornografie mehr oder minder aufgreifen über kurz oder lang. Solange die Alternativpornografie, die Mainstream-Pornografie vielleicht nicht verschwimmen, aber wechselseitig voneinander nicht abhängig sind, aber Elemente aufgreifen. Also man muss vielleicht, die Alternativpornografie muss sexuell oder erregend natürlich auch funktionieren. Sie muss ein Publikum finden, was sich dadurch erregen lässt. Wenn nur Cineasten da sitzen und sagen, oh, das ist aber interessant, oh, das ist aber alternativ, aber kein Erregtes, würde es als Pornografie nicht funktionieren. Alternativpornografie muss halt ihr Publikum finden.
Ich habe auch im Internet einen ganz spannenden Artikel gelesen von einer Autorin, die geschrieben hat, dass sie zwar mit sehr vielen Feministinnen befreundet ist, aber all diese Frauen trotzdem weiterhin diese ganz klassischen Hardcore-Pornos gucken wollen, weil sie von den feministischen Pornos gar nicht erregt werden, weil sie das gar nicht so interessiert. Haben Sie so eine Erklärung für dieses Phänomen oder geht das schon zu tief in die Psychoanalyse?
Ich würde es umgekehrt sagen, ich würde größer ansetzen. Das gilt für alle Pornografie. Pornografie funktioniert nur, wenn sie sozusagen auf, John Money nennt es mal Love Maps trifft, also auf Begehrenstrukturen, die dazu passen. Also kurz gesagt, man müsste soziologisch gesehen sich anschauen, wie Pornografie konsumiert wird. Das findet seit einiger Zeit statt. Also früher hat man immer gefragt, was macht Pornografie mit Menschen? Und heutzutage fängt man an, stärker zu fragen, was machen Menschen mit Pornografie? Also auch Pornokonsumenten sind keine Kulturtrottel, sondern wie alle anderen medialen Produkte werden die sozusagen aktiv konsumiert und jeder liest sozusagen das rein, was er brauchen kann. Sie, wenn Sie einen Film wie Titanic anschauen, wenn Sie feststellen, es spricht ganz unterschiedliche Konsumentengruppen an. Manche sehen die Liebesgeschichte, andere sehen den Untergang, Schiffsuntergang, andere sehen die Emanzipationsgeschichte oder die Klassenunterschiede und erfreuen sich sozusagen an dem, was sie sehen. Und ähnlich ist mit Pornografie auch. Die gleiche Pornografie wird von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gesehen. Also ich erinnere mich immer an ein Zitat einer Feministin, die sagte, sie schaut schwulen Pornos, obwohl die Männer eigentlich nicht interessieren, aber ich finde die Atmosphäre, die da inszeniert wird, erregend. Also sozusagen ein Pornokonsum ist, der eigentlich sehr untypisch ist, aber man macht sozusagen, und das gilt wieder für alle, aus dem Produkt, was man sieht, macht man etwas Spezifisches. Und ich mache Ihnen ein Beispiel.
Ja, gern.
Wenn Sie Jugendlichen Pornografiekonsum anschauen, bei jungen Männern oder Jungs, sagen wir mal, die haben zwei Formen des Pornografiekonsums. Der eine Pornografiekonsum ist in der Peer Group, also untereinander. Es läuft dann so, sie überbieten sich wechselseitig, schau mal, was ich auf meinem Handy habe, boah, ich habe noch was viel Härteres. Und das Faszinierende dabei ist, wenn sie denen zuhören, denken sie, boah, die werden ja von Gewaltpornografie überschüttet. Wenn sie die dann fragen, einzeln fragen, was sie denn zu Masturbationszwecken anschauen, dann schauen die eine völlig andere Pornografie an. Nämlich innerhalb der Peer-Group-Situation ist das Schlimmste, was ihnen passiert, kann nicht cool zu sein, sondern erregt zu sein. Und wenn Sie jetzt als Journalist beispielsweise die Leute am Schulhof fragen, was schauen Sie an, haben Sie den Eindruck, die schauen nur Gewaltpornografie an. Für Ihre eigene Masturbation schauen Sie völlig andere Pornografie an. Also typischerweise Paarsex, relativ harmlose Art. Und das zeigt nur, wie stark die Konsumsituation, ob alleine, mit anderen, zu welchen Zwecken, die Wahrnehmung von Pornografie und die Wahl der Pornografien, die ich anschaue, komplett verschiebt.